Ja, alles voller Steine. Ich bin an, oder? Ja, klingt gut. Was macht man mit Steinen? Bauen, würde ich sagen. Und wisst ihr, wie man eine Kirche baut? Ich hoffe zumindest, dass es hier einige Leute gibt, die einigermaßen wissen, wie eine Kirche gebaut wird, denn so alt ist das Gebäude hier ja noch nicht. Und einige von euch haben vielleicht dann mitgebaut, die verstehen hoffentlich dann ihr Handwerk. Ich muss gestehen, dass ich mich im Bauwesen überhaupt nicht auskenne. Aber ich vermute mal, wenn man eine Kirche baut, dann fängt man an, wie bei jedem Gebäude, indem man eine Baugrube aushebt. Also vorausgesetzt, ein Platz ist gefunden und der Untergrund eignet sich zum Bauen. Und dann legt man ein festes Fundament. Früher meist aus Stein, heute in der Regel aus Beton. Und dann entsteht nach und nach der Bau. Stein für Stein, Reihe für Reihe. Obendrauf das Dach mit seinen Balken, Latten und Ziegeln. Und was bei einer Kirche ja eigentlich nicht fehlen darf, der Turm. Ich habe jetzt erfahren, hier gibt es gar keinen. Und schließlich werden Fenster und Türen eingesetzt, denn eine Kirche soll ja geöffnet sein und soll ausstrahlen nach außen. Das ist hier wiederum sehr gut gelungen. Und schon vor Baubeginn muss man aufpassen. Da kommt es auf das richtige Material an, auf die gute Auswahl. Denn soll ein Gebäude Bestand haben, dann muss auf Qualität geachtet werden. Auf Materialien, die sich bewährt haben. Auf Steine, die zusammenpassen und mit denen sich gut bauen lässt. Also so würde ich an einen Kirchbau rangehen, wenn ich einen managen sollte. Nun ist Kirche natürlich mehr als ein Gebäude. Das wissen wir. Aber auch an der anderen Kirche, an der, die aus Beinen besteht und nicht aus Steinen, kann man bauen. Und dafür hat Gott eine ganz interessante Vorgehensweise. Ich lese uns den Predigttext aus 1. Petrus 2. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Heil erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm geistliche Opfer darbringen. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, seht, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und es gilt auch, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden, ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören, so hat Gott es für sie bestimmt. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Gott baut seine Kirche mit weggeworfenen Steinen. Mit Steinen, die für unbrauchbar befunden wurden. Der Petrusbrief zitiert hier den Psalm 118 aus dem Alten Testament, den wir gerade schon gehört haben. Da heißt es in der Luther-Übersetzung, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und für den Petrusbrief ist ganz klar, Jesus Christus ist dieser für unbrauchbar erklärte Stein. Der Grundstein, mit dem das Bauen beginnt, das Fundament. Bildlich stelle ich mir das so vor. Da ist eine Gruppe von Fachleuten. Architekte, Ingenieurinnen, Bauhandwerker und so weiter. Und die haben bestimmtes Material auf ihrer Kirchenbaustelle. Das sichten sie. Und dabei entdecken sie viele gute, viele auch vielleicht passable Steine, gute Ziegelsteine. Daraus wollen sie ihre Kirche bauen. Ein Stein aber, der ist so eckig, so unförmig, so klobig. Vielleicht ein bisschen wie der hier, nur noch größer, dass er sich überhaupt nicht einfügen lässt in ihr Kirchengebäude. Dieser Stein, der soll kein Teil ihres Gotteshauses werden. Darum schmeißen sie ihn runter von der Baustelle. Vielleicht legen sie ihn auf einem Schrottplatz ab für Bauschutt. Und sie finden auch noch weitere Steine, die sie nicht gebrauchen können. Steine mit herausgeschlagenen Ecken. Steine mit fehlerhafter Farbe. Steine, die zu weich oder zu porös, zu hart, zu hell, zu dunkel sind. All diese Steine legen sie auf dem Schrottplatz ab. Und dann beginnen sie mit den übrigen, ihre Kirche zu bauen. Und nach einiger Zeit kommt der Auftraggeber, der Bauherr, und schaut sich den Baufortschritt an. Nur gefällt ihm nicht, was er sieht. Und er fragt die Experten: Wo sind denn all die anderen Steine geblieben, die ich euch zur Verfügung gestellt hatte? Und diese erwidern: Weißt du, da waren so viele dabei, mit denen wir nichts anfangen konnten. Wir haben sie da hinten auf den Schrottplatz geworfen, damit sie hier nicht herumliegen und damit sich niemand an ihnen stößt. Also geht der Bauherr auf den Schrottplatz und er findet dort den großen, klobigen Stein herumliegen und darauf und daneben all die anderen fehlerhaften Steine. Und er beginnt zu bauen. Er baut sich seine Kirche selbst auf, aus all dem vermeintlichen Schrott. Dieser Bauherr, dieser Auftraggeber, das ist Gott. Gott selbst baut sich seine Kirche. Die religiösen und philosophischen Experten haben ein Problem mit Jesus, mit seiner Lehre, mit seinem Handeln. Sie kriegen es einfach nicht hin, ihn in ihr Gebäude, ihr Gedankengebäude, ihr Gottesbild einzubauen. Und deswegen entsorgen sie ihn auf dem Schrottplatz vor der Stadt. Sie entsorgen Jesus auf dem Hügel Golgatha. Und mit Jesus entsorgen sie auch seine Lehre. Sie entsorgen sein Handeln. Sie entsorgen die Menschen, die ihnen folgen, die ihm folgen. Und diese Experten, das sind nicht nur die jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit, sondern das sind auch heute noch alle Welterklärer aus Politik, Religion, Medien oder Wirtschaft, die meinen, mit Jesus und mit seiner Botschaft lasse sich nichts anfangen. Die Mitleid für Schwäche halten, die Kraft und Schönheit zum alleinigen Ideal erklären, für die Ruhm mehr zählt als Liebe. Sie alle werfen Jesus auf den Schrott, damals wie heute, und mit ihm werfen sie all jene weg, die ihren Idealen nicht genügen. Und ihnen allen tritt Gott entgegen, wenn er auf den Schrottplatz geht und den weggeworfenen Stein zum Grundstein macht, zum Fundament, das alles trägt. Und auf diesem Fundament beginnt aus Abfallsteinen seine Kirche zu bauen. Darum, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht groß genug, nicht schlau genug, nicht reich genug oder nicht gläubig genug bist, um bei Gott eine Rolle zu spielen, kannst du dich freuen. Denn dann hast du ganz gute Karten, zu einem wichtigen Stein im Bauwerk Kirche zu werden. So wie Jesus von den Menschen verworfen und von Gott erwählt wurde, so sind auch seine Jünger oft von Menschen verachtete und verworfene Menschen, die er erwählt. Das heißt jetzt nicht, dass Gott nicht auch mit solchen Steinen etwas anfangen könnte, die durchaus den Idealen der Welt entsprechen. Auch sie können eine Rolle spielen in der Kirche. Aber sie müssen bereit sein, sich mit den weniger Ansehnlichen zusammenfügen zu lassen. Und Gott baut auch nicht in erster Linie auf sie. Man könnte sagen, Gott baut am liebsten mit dem, was Menschen auf den Müll werfen. Er betreibt sowas wie ein göttliches Baurecycling-Unternehmen. Was ist das aber für ein Bauwerk, das Gott da errichtet? Der Bibeltext fordert uns auf, uns als lebendige Steine zum geistlichen Haus erbauen zu lassen. Und ich habe mich gefragt, wodurch zeichnen sich eigentlich lebendige Steine gegenüber toten Steinen aus? Ich glaube, es geht um zwei Dinge. Das erste benennt der Petrusbrief selbst: Wachstum. Lebendige Steine unterscheiden sich von toten dadurch, dass sie wachsen. Mir ist jetzt kein Beispiel eingefallen, in dem Steine in einem Gebäude tatsächlich wachsen würden. Das wäre wahrscheinlich für die Statik auch nicht so gut. Aber das ist ja auch nur ein Bild. Ich glaube, vorstellen können wir uns das schon, dass einzelne Steine wachsen und dass dadurch der gesamte Bau größer wird. Und bei Menschen können wir uns das erst recht vorstellen. Wenn ein einzelner Christ in seinem Glauben wächst, wenn er neue Erkenntnisse bekommt oder Erfahrungen mit Gott macht, dann wächst dadurch auch die Gemeinde, weil sie von dem Glauben dieses einen profitiert. Und dann gibt es natürlich auch noch das zahlenmäßige Wachstum. Ein lebendiges Gebäude aus lebendigen Steinen ist ein Gebäude, an dem immer weiter gebaut wird, zu dem neue Steine hinzukommen. Ein Gebäude, das nie fertig ist. Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ist nie fertig. Jeden Tag fügt Gott neue Menschen hinzu. Alleine innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschland gab es im vergangenen Jahr rund 184.000 Taufen, davon rund 21.000 erwachsener Menschen. Und diese Zahlen darf man erst mal wahrnehmen, bevor man von Kirchensterben und Kirchenschwund spricht. Gott baut weiter an seinem Haus. Der zweite Punkt, an dem sich Lebendige von toten Steinen unterscheiden, ist etwas weniger eindeutig und vielleicht auch ein bisschen unangenehmer. Lebendig, das kommt ja von Leben. Und Leben bedeutet Bewegung. Leben bedeutet Voranschreiten. Leben bedeutet auch Veränderung. An einem Gebäude muss immer mal wieder renoviert werden, wenn es erhalten bleiben soll. Manchmal genügt ein neuer Anstrich. Hin und wieder wird aber auch eine Kernsanierung nötig sein. Und so ist das auch bei uns Christen, und ich weiß, dass viele das nicht gerne hören. Aber wenn ich allein auf mich selber schaue, dann muss ich sagen, mein Glaube hat sich in den vergangenen 16 Jahren, in denen ich mich nun bewusst als Christ bezeichne, immer wieder verändert. Und da sind nicht nur neue Erkenntnisse dazugekommen, da ist auch Altes abgelegt worden, was ich früher für richtig hielt und heute nicht mehr. Nicht alles, was einmal stimmt, muss immer richtig sein. Manchmal zeigt sich das für uns als Kirche nur an Äußerlichkeiten, wie zum Beispiel den Liedern, die wir singen, oder der Frage, welche Medien wir im Gottesdienst benutzen. Das sind aber eher sogenannte Schönheitsreparaturen, über die man sicher hervorragend streiten kann, die aber ungefähr so wichtig sind wie die Frage, ob das Schlafzimmer nun orange oder eher dunkelgelb gestrichen werden soll. An anderen Punkten wird es gewichtiger und die kommen dann schon einem richtigen Umbau gleich. Wie verstehen wir eigentlich die Bibelstellen zum Umgang mit Sexualität? Wie verhalten wir uns als Christen gegenüber anderen Religionen? Wie positionieren wir uns gegenüber einem Staat, der kirchliche Belange auf der einen Seite fördert und auf der anderen Seite christliche Werte mit Füßen tritt? In diesen Fragen und anderen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon einige Umbauten vollzogen worden. Und andere werden sicher noch kommen. Einige finde ich gut, bei anderen habe ich Probleme. Klar ist aber, dass Veränderung immer wieder nötig ist, denn darin drückt sich ja eine lebendige Kirche aus. Die Kirche von heute ist nicht die Kirche von vor 10, 50 oder 100 Jahren und das ist gut so. Eines müssen wir aber bei allen Veränderungen und allen Umbauten bedenken. Das Fundament eines Hauses kann nicht verschoben werden. Und wer an anderer Stelle baut als auf dem Grundstein Jesus Christus, der hat nicht die Kirche renoviert, sondern er hat ein neues Gebäude auf sandigem Untergrund erbaut. An Jesus und an seinem Beispiel führt kein Weg vorbei, wenn wir Bestand haben wollen. Und alles andere, was sich Kirche nennt, das wird irgendwann im Treibsand der Zeit untergehen. Bei allem Wachstum und aller Dynamik müssen wir mit Jesus verbunden sein, so wie die Steine mit einem Fundament verbunden sind durch den Mörtel. Und dieser Mörtel, das ist unser Glaube, unser Vertrauen auf den Grundstein, das wir in der Taufe zum Ausdruck bringen. Wofür steht jetzt dieser lebendige Bau Kirche? Wozu ist er da? Was macht ihn aus? Und ganz wichtig, wie erhält man ihn? Vor ein paar Wochen hatte unsere reformierte Gemeinde Besuch von evangelischen Christen aus Syrien und dem Libanon. Und einer ihrer Pastoren erzählte uns von der Situation in Syrien und davon, was ihnen Kirchenbau bedeutet und wie sie ihn verstehen. Er sprach davon, dass im Bürgerkrieg mehr als die Hälfte der Kirchengebäude in Syrien fast vollständig zerstört wurden. Zum Teil von den Fanatikern des sogenannten Islamischen Staates, zum Teil von den Bomben des Assad-Regimes. Und der Pastor erzählte auch von den Bemühungen der Christen, die Kirchen wieder aufzubauen. Zum Beispiel in Aleppo. Die Kirche dort wurde fast vollständig ausgebombt. Nicht mehr benutzbar. Aber noch im Bürgerkrieg, noch als vollkommen unklar war, wie es mit Syrien weitergehen würde, da hat die Gemeinde in einem anderen, etwas sichereren Stadtteil Aleppos ein Grundstück gekauft und für viel Geld eine neue Kirche aufgebaut. Und der Pastor erzählte auch, dass sie dafür von vielen für verrückt erklärt wurden. Aber er hat uns deutlich gemacht, wie wichtig dieser Kirchenbau für die Christen dort ist. Nicht, weil man nur in einer Kirche Gottesdienst feiern könnte. Das haben sie in der Zwischenzeit auch an vielen anderen Orten getan. Auch nicht, weil es ein besonders schönes oder kulturell bedeutsames Gebäude wäre, das zum Stadtbild beiträgt, was wir ja von unseren Kirchen gerne behaupten. Nein, nicht deswegen, sondern weil dieser Kirchenbau ein Zeichen ist. Ein Zeichen dafür, dass die Christen nicht gehen. Ein Zeichen, dass die Gemeinde immer noch lebendig ist, dass Christus sich nicht vertreiben lässt, sondern weiter an seiner Gemeinde baut. Und er machte uns noch etwas deutlich. Er erzählte von den Aktivitäten seiner Kirche, von dem Engagement für Flüchtlinge, von den Schulen, die ausschließlich von muslimischen Kindern besucht werden, von der Unterstützung, die die Kirche für Kriegsverletzte und Obdachlose leistet. Und er erzählte auch, dass die evangelischen Gemeinden in Syrien von den Muslimen regelmäßig viel größer eingeschätzt wurden, als sie tatsächlich waren, weil sie so präsent und aktiv sind. Und dann sagte er einen Satz, der bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Er sagte, ihr in Deutschland, ihr macht euch immer so viel Sorgen um den Fortbestand eurer Kirche. Wisst ihr was? Und jetzt zitiere ich ihn zunächst so, wie er es sagte auf Englisch. Er sagte, a church that is only caring for survival will surely die. But a church that is trying to make a difference might still die, but it will have made a difference. And then there will be people that remember that there once was a church that made a difference. Auf Deutsch, eine Kirche, die sich nur ums Überleben kümmert, wird mit Sicherheit sterben. Aber eine Kirche, die versucht, einen Unterschied zu machen, stirbt vielleicht dennoch. Aber sie wird einen Unterschied gemacht haben. Und dann wird es Menschen geben, die sich einmal erinnern, hier gab es mal eine Kirche, die einen Unterschied machte. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als lebendiger Bau Jesu Christi, als seine Kirche, dass wir einen Unterschied machen. Damit die Menschen an uns das Licht dessen sehen, der durch uns strahlt. Wir müssen nicht die Kirche erhalten. Das macht Gott schon selbst. Wir müssen die Kirche auch nicht einpacken und konservieren, so wie wir sie kennengelernt haben. Das schadet ihr nur. Wir müssen aber ausstrahlen. Wir müssen versuchen, einen Unterschied zu machen in der Welt, für die Menschen, mit denen wir leben. Wir müssen Jesus bezeugen. Das Evangelium in Wort und in Tat verkünden, das Evangelium, das Gott mit weggeworfenen Steinen an seiner Kirche weiterbaut. Amen.